Immer wieder muss ich an den Katholikentag denken, der vom 16. bis 20.05. in Mannheim stattgefunden hat. Denn durch diesen Katholikentag habe ich viel über die Ursachen unserer derzeitigen Glaubens- und Kirchenkrise gelernt. Zwei Beobachtungen halte ich für entscheidend und richtungsweisend. Zum einen wurde in den Gesprächsforen, die sich mit der Zukunft der Kirche befassten, wiederholt zum Ungehorsam aufgerufen. Angeblich sei dies die einzige Möglichkeit, die Dinge endlich voranzubringen. Zum anderen wurden der Papst und die Bischöfe immer wieder aufgefordert, sie sollten endlich das Zweite Vatikanische Konzil umsetzen. Über diese beiden Beobachtungen sprach ich mit Mitgliedern und Unterstützern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ZDK. Ich sagte, im Konzilsdokument Lumen Gentium sei dargelegt, wie die Konzilsväter die Kirche sehen. Es handelt sich somit um eines der zentralen Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Keiner der Angesprochenen hatte die Inhalte dieses Textes parat. Dieselben Leute, die vom Papst und den Bischöfen also verlangten, diese sollten das Zweite Vatikanische Konzil umsetzen, wussten selber nicht, was das Zweite Vatikanische Konzil lehrt. Na, bravo! Die Forderung des Konzils nach dem Gehorsam des Verstandes und des Willens gegenüber dem Papst und den Bischöfen wurde sowieso rundweg abgelehnt. Wenn ich nun nachhakte, dass der geforderte Ungehorsam des ZDKs im offenen Widerspruch zum Konzil stünde, erhielt ich regelmäßig die Antwort: Wir sind nicht ungehorsam. Wir wollen gemeinsam mit den Bischöfen Kirche sein. Diesen Widerspruch konnte ich lange Zeit nicht auflösen und er irritierte mich sehr. Erst nach sehr langem Nachdenken fand ich den Schlüssel. Viele Gläubige verwechseln Gehorsam mit Einvernehmen. Einvernehmen bedeutet, man verhandelt mit dem Bischof und geht dann den gemeinsam beschlossenen Weg, auf den man sich geeinigt hat. Formell bleibt der Bischof der Chef. Diese Vorgehensweise ist zwar legitim, hat aber mit Gehorsam nichts zu tun. Es wurde Einvernehmen erzielt und man hält sich an die Vereinbarungen. Der vom Konzil geforderte Gehorsam des Verstandes und des Willens umfasst jedoch auch Bereiche, in denen ich die Entscheidungen der Hierarchie derzeit nicht nachvollziehen kann. Ich sage dann aus religiös gegründetem Gehorsam ja und nicht, weil ich einverstanden bin. Warum fordert das Konzil so etwas von mir? Warum muss ich Bischöfen gehorchen, die oft selber nicht gerade ein Muster an Tugend sind? Nun, dem Klügsten und Tugendhaftesten zu folgen, der auch noch die Sachargumente auf seiner Seite hat, ist keine Kunst. Es wäre schlicht dämlich, anders zu handeln. Einem Amtsinhaber um Christi willen zu gehorchen, dessen Begrenztheit mir sehr wohl bekannt ist, das ist Demut und die bringt Früchte für die Ewigkeit. Es ist Treue gegenüber Jesus, von dem ich glaube, dass er seine Kirche nach wie vor lenkt, durch die Hände von menschlichen Hirten. Freilich muss und darf ich dem Amtsinhaber nicht folgen, wenn er mich zur Sünde bzw. Ungehorsam verpflichten möchte. Aber warum mutet mir Jesus das Ganze zu? Ich glaube, die Kirche ist auch hier ein Heilsinstrument Gottes, um uns zu formen. Betrachten wir diesen Punkt einmal tiefer. Wie ist denn mein Verhältnis zu Gott? Folge ich dem Herrn auch nur so lange, wie ich seine Führungen verstehe? Bleibe ich bei ihm, solange es im Großen und Ganzen nach meinen Wünschen geht? Oder gehorche und folge ich ihm auch, wenn ich ihn nicht mehr verstehe, wenn meine Wünsche unerfüllt bleiben, wenn ich gar in Verzweiflung gerate? Halte ich ihm auch dann noch die Treue? Diese Fragen halte ich für absolut entscheidend. Denn die einzige Liebe, die eines Gottes würdig ist, ist die bedingungslose Liebe. Ich lobe und liebe ihn nicht, weil er mir Gutes tut, sondern weil er Gott ist. Wenn ich glaube, dass Gott allmächtig, allwissend und die Liebe ist, kann er keine Fehler machen. Alles in meinem Leben dient letztlich zu meinem Besten. Glaube ich das? Glaube ich es auch dann, wenn Gott mir tiefes Leid zumutet? Glaube ich, dass ich nach meinem Tod erkennen werde, dass auch dieses Leid letztlich zu meinem Besten war? Auch wenn ich es heute absolut nicht nachvollziehen kann? Wenn wir diesen Gedanken weiterverfolgen, kommen wir sehr schnell an den eigentlichen Punkt. Der heißt: An welchen Jesus glaube ich? An Jesus, einen lieben Kerl, der leider etwas zu naiv war und daher einer Intrige zum Opfer fiel? Oder an Jesus, von Gott beauftragt, der Messias, aber nicht Gott? Oder glaube ich an den Jesus Christus, den uns die römisch-katholische Kirche vorstellt, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, der die Kirche gegründet hat und die Apostel als Hirten eingesetzt hat, mit Petrus vorne dran, damit alle eins seien, und den Nachfolger im Petrusamt, den jeweiligen Papst? Die Kirche ist der Leib Christi. Je nachdem, welche Vorstellung ich also von Jesus habe, muss ich zu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen, wie die Kirche sein soll. Es nützt nichts, über Strukturen und Formen der Kirche zu diskutieren, solange wir uns nicht einig sind, über welchen Christus wir eigentlich sprechen. Wir müssen schlichtweg anerkennen, dass wir tatsächlich eine inhaltliche Kirchenspaltung haben, und diese Spaltung geht bis auf den tiefsten Grund. Denn dieser Grund ist Christus, und über ihn sind wir uns selbst innerhalb der katholischen Kirche nicht mehr einig. Eine Kirchenspaltung kann man nicht überwinden, indem man die Differenzen kleinredet. Was an allen Ecken und Enden fehlt, ist objektives Glaubenswissen. Zunächst muss ich mir Sicherheit verschaffen, ob Gott überhaupt existiert und wie er ist. Doch auch das objektive Wissen um Gott allein reicht nicht. Ich brauche eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott. Ich bin aus Liebe und für die Liebe geschaffen. Wenn ich doch das nur endlich einmal begreifen und bewahren könnte. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Es geht nicht so sehr um immer neues Wissen. Erinnerung ist der Schlüssel. Wenn ich im Glauben Gewissheit habe und eine lebendige Beziehung zum Herrn, kann ich Ja sagen zu Gott und seiner Kirche, wie sie nun mal ist, mit all ihren begrenzten und sündigen Dienern. Alle sind Werkzeuge, um meinen Stolz abzuschälen, als Vorbereitung für den Himmel. Was hilft mir auf dem Weg, zu einer lebendigen Gottesbeziehung zu kommen? Das Konzil sagt, wer die Schrift nicht kennt, kennt Jesus nicht. Ich sollte also regelmäßig, am besten täglich, die Schriften des Neuen Testaments betrachten. Ich sollte mir täglich eine feste Zeit nehmen, um mit Gott zu sprechen. Ohne diese Gebetserfahrung wird eine lebendige Beziehung kaum möglich sein. Ich sollte mich um objektives Wissen bemühen, indem ich den Katechismus der katholischen Kirche durcharbeite und die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils lese, besonders Lumen Gentium und Verbum Dei, denn bei diesen Dokumenten geht es um die Kirche und das Wort Gottes. Ich sollte mindestens einmal im Jahr an mehrtägigen Schweigeexerzitien teilnehmen, um meinen Glauben zu vertiefen, gute Bücher lesen und zum Beispiel Radio Horeb hören. Christsein kann man nicht allein, deswegen ist der Kontakt mit einer innerkirchlichen geistlichen Gemeinschaft wichtig. Wir können der Einheit der Kirche am meisten dienen, indem wir unseren Beitrag leisten für eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Einer Liebesbeziehung, die ausstrahlt. Das macht uns anziehend, denn danach sehnen sich alle, auch die Funktionärskatholiken. Wenn sie uns dann fragen, wie es uns möglich ist, so viel Freude und Kraft aus dem Glauben zu bekommen, können wir bezeugen, das kann ich nur, weil ich ein treuer Sohn, eine treue Tochter der Kirche bin. Durch sie stärkt mich Jesus mit seinen Sakramenten. Er lehrt mich durch ihr Lehramt, er führt mich durch seine Hirten, nämlich die Bischöfe und unseren wunderbaren Papst.